Der Marianenpark ist für mich schon ein sehr wichtiger grüner Ort.
Mein Stadtteil, den muss ich mitgestalten.
Auf jeden Fall ist er abgestürzt und hier in dieser Gegend irgendwo heruntergekommen.
Ich glaube, auf dem Mikro ist es nicht drauf.
Gut. Hier
Geschichten aus und über den Marianenpark. Ein Podcast über den Marianenpark im Leipziger Stadtteil Schönefeld.
Um mehr über die Geschichte des Leipziger Marianenparks zu erfahren, haben wir uns mit 5 Zeitzeuginnen aus dem Stadtteil Schönefeld getroffen. In den nächsten knapp 20 Minuten erfahrt ihr, was die Zeitzeuginnen im Marianenpark alles erlebt haben. Im Gepäck haben die 5 Schönefelderinnen unter anderem einen Flugzeugabsturz, feierliche sogenannte Pionierappelle und vieles mehr.
Dieser Podcast entstand im Rahmen des Forschungsprojekts CoopLab Leipzig. CoopLab Leipzig ist ein Verbundprojekt zwischen der Annalinde G GmbH und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. CoopLab hatte zum Ziel, wohnungsnahe Freiräume wie beispielsweise den Marianenpark gemeinschaftlich zu gestalten. Das Projekt begleitete unter anderem den Umgestaltungsprozess im nördlichen Abschnitt des Marianenparks im sogenannten ehemaligen Ehrenhain.
Wir sind Lea
und Caro
vom Projekt CoopLab Leipzig. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Leipziger Sphärradio.
Ich, Clara Hedwig, Baronesse von Eberstein, auf und zu Schönefeld, wünsche mir die schöne alte Lindenallee. Und worauf mein Wunsch besonders gerichtet ist, das Stück Feld westlich der Allee, so lange als möglich unbebaut, zum Rittergute und dem Stifte für alle Zeiten erhalten bleiben.
Dies war ein Zitat von Clara Hedwig. 1881, vor genau 140 Jahren, gründete Clara Hedwig über die Marianenstiftung unter anderem den Marianenpark. Zur Sicherung des Parkes ermöglichte sie einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre.
Um mehr darüber zu erfahren, wie es zur Entstehung des Marianenparks kam, haben wir Herrn Eberl vom Schloss Schönefeld interviewt. Er erzählt uns, wer die Marianne ist. Der Marianenpark trägt ihren Namen dank Mariannes Tochter, Clara Hedwig. Doch hört selbst.
Den kriege ich jetzt gar nicht 100% zusammen. Marianne Rosine Wilhelmine Eberstein, das ist im Prinzip die zweite Generation von Besitzern, die nach einer Familie Thümmel das Objekt übernommen haben. Dazwischen gab es noch einen Herrn Zäumer, die immer wieder nach Kriegen sozusagen Geld brauchten und das Anwesen verkaufen mussten. Der Ulrich Schneider, der Vater von der Marianne Eberstein, der hat es dann gekauft, hatte viel Geld, war in der Stadt als Pelzhändler tätig, hat geguckt, dass er sein Geld gut anlegt, es war also wie eine Wertanlage. Und naja, aus dieser Familie ging im Prinzip Marianne hervor und Marianne heiratete irgendwann den Herrn Bodo von Eberstein und aus dessen Ehe ging dann die Clara Hedwig hervor. Und Clara Hedwig war die letzte Besitzerin im reinen Sinne, so wie man sich vorstellt, das also hier gehört hat, die das allein betrieben hat. Danach ging der Besitz in einen Stift über und durch den Krieg dann an die DDR sozusagen in den Gesundheitsamtbereich hinein, sprich es war ein Alten- und Pflegeheim. Und nach der Wende wurde eine soziale Einrichtung draus.
Und wie können wir uns das Schloss Schönefeld und den Marianenpark vor seiner Gründung vorstellen?
Das Ganze muss man sich als Rittergut vorstellen, ohne Reiter und Rüstung, sondern eben im Sinne eines Wirtschaftshofes. Also es war sehr, sehr viel Landwirtschaft. Es gab Schafherde, es gab eine Fasanerie, es gab Fischteiche. Also man hat versucht, über die Landwirtschaft sich zu versorgen und auch Geld zu verdienen. Davon sieht man auch noch auf den alten Bildern wirklich sehr viel. Der Innenhof war gar nicht so schön gestaltet wie jetzt, sondern es war ein Wirtschaftshof, gepflastert mit Leiterwagen, Heubergen und so weiter. Und dass der Park entstehen konnte, lag daran, dass das das Lieblingsfeld von der Marianne war. Es muss ein Getreidefeld gewesen sein. Und die Clara hat in ihrem Vermächtnis ihrer Mutter zuliebe gesagt, dieses Feld soll nie bebaut werden. Und hat im Grunde genommen schon zu Lebzeiten veranlasst, dass dort ein Volkspark entsteht, der für jedermann nutzbar ist.
Der Marianenpark ist also ein Volkspark. Klingt für uns heute ziemlich normal, so ein öffentlich zugänglicher Park. Tatsächlich gibt es dieses Konzept aber erst seit knapp über 200 Jahren. Typisch für Volksparks sind zentrale, große und zusammenhängende Spiel- und Sportflächen sowie Rasenflächen. Die Besonderheit liegt darin, dass diese Flächen betretbar sind. Man darf sie nutzen. Zuvor waren sie vor allem zum Betrachten.
Öffentliche Parkanlagen entstanden in Europa zuerst aus schon bestehenden herrschaftlichen Parkanlagen. Der Zugang zu diesen Parkanlagen war anfangs zeitlich begrenzt. Der erste Volkspark entstand in München, der Englische Garten.
Die Idee des Volksparkes, das war schon was sehr Fortschrittliches, weil das heißt, das war kein Gutsherrenpark. Den hatte sie ja an ihrem Schloss dran. Und er war sicherlich damals nicht öffentlich zugänglich. Aber ein Stückchen Areal sozusagen zu behalten und zu sagen, okay, hier wird was gestaltet und den dürfen alle ein- und ausgehen, das fand ich schon eine sehr fortschrittliche Idee. Und das auch testamentarisch festzulegen, dass das nicht geändert werden kann, das war klug einfach.
Also verstehe ich das richtig? Die Clara Hedwig ist die Tochter von Marianne von Eberstein. Clara veranlasste, ihrer Mutter Marianne zuliebe, auf deren Lieblingsfeld einen Volkspark entstehen zu lassen. Und das war für diese Zeit noch gar nicht so normal.
Aber den Volkspark testamentarisch zu veranlassen, ist das eine. Im Anschluss hat es noch sehr lange gedauert, bis der Mariannenpark zu dem wurde, wie wir ihn heute kennen. Zum Beispiel mussten die Arbeiten zur Gestaltung des Parks während des Ersten Weltkriegs gestoppt werden. Außerdem gab es zwischendurch mehrere Wechsel der Landschaftsplaner. Dadurch, aber auch aus Geldmangel, änderten sich auch die Pläne zum Mariannenpark immer wieder. Nach dem Krieg kamen die letzten Gestaltungselemente hinzu: der Staudengarten, das Sportplatzareal sowie der Rosengarten. Mit einem Kinderplanschbecken wurde der Park 1930 fertiggestellt.
Wir schließen dieses Kapitel zur Entstehung des Mariannenparks mit einem Zitat von Leberich Migge. Er war einer der Hauptgestalter des Mariannenparks.
Das Volk soll sich im Volkspark tummeln können, sonst hat er keinen Sinn.
Wir sind nun irgendwo in den 1930er Jahren. Der Mariannenpark ist fertiggestellt. Früher standen im Mariannenpark zwei Denkmäler. Vielleicht kennen einige von ihnen das Denkmal von Ernst Thälmann. Es wurde vor rund 50 Jahren zu DDR-Zeiten aufgestellt. Auf dieses Denkmal werden wir später noch zu sprechen kommen. Jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Franz-Büchner-Denkmal. Das Franz-Büchner-Denkmal wurde vom NS-Regime aufgestellt. Das Denkmal gibt es seit 1945 nicht mehr, den Sockel hingegen schon, sehr gut im Gebüsch versteckt.
Wir haben Herrn Hönemann gefragt, welche Verbindung Franz Büchner mit dem Mariannenpark hat. Herr Hönemann ist unser ältester Zeitzeuge und unter anderem Archivar in der Schönefelder Kirche. Herr Hönemann, wer war Franz Büchner?
Franz Büchner war einer der erfolgreichsten Jagdflieger des Ersten Weltkrieges. Ein Leipziger, geboren in Leipzig, Plagwitz, 1898. Er war in Großenhain stationiert und bekam dort im März 1920 den Auftrag, in Leipzig den Kapp-Putsch. Ja, und jetzt gehen die Meinungen auseinander. In der roten Literatur, bei manchen, hat er zwei MGs an Bord gehabt und hat auf die Arbeiter geschossen. In der braunen Literatur war ein ganz friedlicher, der bloß gucken wollte, was los ist. Und auf jeden Fall ist er abgestürzt und hier in dieser Gegend irgendwo heruntergekommen. Und jetzt gehen wieder die Meinungen auseinander. Die Absturzstelle ist nicht von der Polizei untersucht worden, weil kein Polizist hier rankam. Das Flugzeug ist ausgeplündert worden von den Leuten, die als Erste da waren. Wenn MGs da waren, haben die eventuell mitgenommen. Wenn keine MGs da waren, konnten sie sie nicht mitnehmen. Auf jeden Fall soll die Leiche zwei Kopfschüsse gehabt haben. Ob er die schon als Flieger in der Luft bekommen hat oder wie, aber auf jeden Fall.
Franz Büchner war also im Ersten Weltkrieg Jagdflieger. 1918 wurde er mit 2 militärischen Auszeichnungen geehrt. Welche Rolle er während des Kapp-Putsch 1920 hatte, ist unklar, genauso wie es zu seinem Flugzeugabsturz kam. Sicher ist, dass er 1920 mit 22 Jahren im Mariannenpark abgestürzt ist. Dass die Nationalsozialisten ihn mit einem Denkmal ehrten, lässt ihn jedoch in ein fragwürdiges Licht rücken.
Was sind denn Ihre eigenen ersten Erinnerungen an den Mariannenpark, Herr Hönemann?
Meine erste Erinnerung an den Mariannenpark ist gerade an diese Achse hier, auf der wir stehen. Das, was dann später zu einem Rollfeld ausgebaut worden ist, das war früher die Hauptachse, wenn man vom Wohngebiet aus in den Mariannenpark kam. Die Achse, auf der wir stehen, ist ja die Verlängerung der Zittauer Straße. Und die Zittauer Straße hieß bis 1915, solange Schönefeld selbstständig war, die Mittelstraße. Und die Mittelstraße ist natürlich so wichtig, dass die verlängert wurde in den Park hinein. Und hier waren sehr schöne Staudenbeete angelegt. Es war rechts hier ein Weg, da drüben war ein Weg und in der Mitte ein breiter Weg und dazwischen 2 breite Staudenbeete, die das ganze Jahr über blühten und die bei den Leuten sehr beliebt waren, wo man zu Fotografien, zu Schulanfang, Konfirmationen, Hochzeiten oder sonst wie sich gern vor den blühenden Blumen fotografieren ließ. Das ist die erste Erinnerung. Die ist aber schon weit weg. Denn die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, dass auf der nördlichen Wiese, dort wo jetzt das Zevenhöyt im Heim ist in dieser Gegend, eine Flakstellung gewesen ist. Und auf der südlichen großen Wiese dort ist eine Scheinwerferstellung gewesen. Und auf dem Rodelberg war ein hölzerner Turm, ein Beobachtungsturm, wo die Beobachter saßen, die denen mitgeteilt wurde, wann der Scheinwerfer ein Flugzeug in sein Blickfeld gekriegt hatte und an die Flak gegeben wurde, dass die in diese Richtung zu schießen hatten. Die nächste Etappe, an die ich mich erinnern kann, ist, dass alle Einwohner von Schönefeld oder fast alle Kleingärtner wurden und hier den ganzen Park, was irgendwie grün war, umgegraben haben und hier Grabeland hatten. Es waren sämtliche Wiesen, soweit sie nicht von der Verwaltung des Parks benutzt wurden, waren umgegraben und hier waren Kleingartenbeete. Ich suche immer noch nach Fotos von dieser Zeit, aber damals haben die Leute alles Mögliche getan. Aber keiner hat fotografiert, wie sein Grabeland ausgesehen hat.
Vielen Dank, Herr Hönemann. Wir nehmen mit, der Mariannenpark wurde auch nach seiner Fertigstellung nicht immer nur zur Erholung genutzt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden im Park Truppen stationiert. Auch der Park selbst hat ein paar Bomben abbekommen. Und nach dem Krieg wurde der Park anders, als wir es heute kennen, zur Lebensmittelversorgung genutzt.
Wir sind dann immer, wenn wir 1 oder 2 Freistunden hatten, selbst im Regen haben wir uns schnell einen Fußball besorgt und sind hierher gerannt und haben dann mit Schulranzen, mit Rucksäcken und Jacken haben wir dann 2 Tore aufgebaut und haben hier auf der großen Wiese Fußball gespielt. Das war bei uns früher, da wurde jede freie Stunde wurde halt genutzt, um sich irgendwo eine Wiese zu suchen. Also,
das waren Erinnerungen von Mirko an seine Schultage in den 1980er Jahren. Mirko wohnt seit seiner Kindheit in Schönefeld. Und auch Petra wohnt schon relativ lange hier. Seit wann wohnst du in Schönefeld, Petra?
Ich wohne seit 1980 hier, bin zugezogen, war sonst immer im Zentrum ansässig. Und mit meinem 3. Kind bekam ich dann endlich eine Wohnung in Schönefeld mit 3 Räumen und nicht mit 1,5 Zimmern. Und seitdem war ich Schönefelderin und habe mich von Anfang an hier sehr engagiert. Weil ich immer das Gefühl hatte, mein Stadtteil, den muss ich mitgestalten. Das ist vielleicht heute nicht mehr nachvollziehbar, so eine Einstellung, aber ich war so erzogen. Und ich bin auch echt ein Kind des Sozialismus, wie man so schön sagt. Ich habe Volkseigentum auch wirklich als Volkseigentum begriffen und habe deswegen versucht, das zu behüten, zu vermehren, zu gestalten, immer schöner zu machen. Zu dieser Zeit war der Park viel belebter als heute. Einfach, warum, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil es mehr Kinder gab. Die Zeit, wo meine Kinder groß geworden sind, das war gerade die Babyboomer-Zeit. Da war es so eng im Kreissaal, dass man keinen Platz mehr hatte und auf den Gang entbinden musste. Und es war hier immer voll. Es war hier wirklich immer voll. Und es gab noch mehr Möglichkeiten der Selbstbetätigung. Es war zum Beispiel im Eingangsbereich vom Mariannenpark, wo jetzt der Staudengarten wieder nach historischem Vorbild angelegt worden ist, gleich parallel zur Schönefelder Allee, die ja damals noch Lindenallee hieß. Dort gab es eine Minigolfanlage, dort gab es Tischtennisplatten, wo meine Kinder Tischtennis gelernt haben. Und viele andere Möglichkeiten. Es gab noch einen intakten Rodelberg, den man gefahrlos hoch und runter gehen konnte. Das ist jetzt etwas schwierig, finde ich. Ja, und es war einfach immer Trubel. Es gab zum Beispiel auch dort, wo am Rodelberg zum Beispiel waren, so war eine Bude aufgebaut. Da konnte man auch mal so einen kleinen Imbiss zu sich nehmen, also Limonade für die Kinder und Eis und einen Kaffee und ein paar Kekse.
Vielen Dank euch beiden für diese schönen Einblicke. Im nördlichen Teil des Mariannenparks gibt es einen Teilabschnitt, eine Art Durchwegung. Heute nennt man ihn häufig ehemaliger Ehrenhain. Wir haben nachgefragt, wem hier geehrt wurde und in welcher Form.
Und dann kam die spätere Zeit der DDR, etwa in den späten 70er Jahren, als die Wehrpflicht eingeführt war und als wir viele Wehrpflichtige in Leipzig hatten, deren Vereidigung irgendwie bürgernah stattfinden sollte, hätte man heute gesagt. Wie hieß das damals? In Nähe des, der Werktätigen oder dicht bei den Werktätigen oder so ähnlich. Also die Vereidigungen fanden ein Jahr lang auf der Lindenallee statt, wo die Truppen da erstmal einen Tag hin und her marschierten und übten. Und am nächsten Tag wurden sie dort vereidigt. Und das auf der Lindenallee war auch nicht so der richtige Aufmarschplatz. Deswegen wurde dann diese ehemalige Hauptachse hier in Verlängerung der Mittelstraße umgebaut zu einem sogenannten Ehrenhain mit breiter Pflasterung, dass die Truppen dort aufmarschieren konnten. Und hier vorne stand dann ein Wagen, auf dem die höheren Offiziere standen und das Gelöbnis der Wehrpflichtigen abgenommen haben. Das war dann feierlich und festlich. Dazu gehörte auch noch, dass rechts und links Masten standen, die diesen Platz beleuchteten, sodass sehr schnell bei der Bevölkerung der Begriff aufkam, das Rollfeld, weil das wirklich beleuchtet war wie ein Rollfeld vom Flugplatz. Am westlichen Ende des Rollfeldes waren im Laufe der Zeit verschiedene Veränderungen. Es hatte mal eine Mauer gestanden, wo irgendein Spruch von Thälmann dran war, die war aber weiter hinten.
Doch nicht nur Soldaten wurden hier vereidigt. Auch Schülerinnen kamen hier an bestimmten Tagen zum Appell her. Unter einem Appell kann man sich eine an Militärrituale angelehnte Zeremonie vorstellen. Diese wurden zum Schulbeginn und zum Schulende und auch an verschiedenen Feiertagen durchgeführt. Wie genau das ablief, schildert uns Petra.
Immer gab zum Schuljahresanfang, zum Schuljahresende, aber die liefen anders ab. Also die Klassen kamen feierlich in Zweierreihe einmarschiert zu entsprechender Musik. Natürlich, das ist Kampflieder oder Pionierlieder. Pionierlieder würde ich eher denken.
Ich stehe am Förder, da brauchst du Verkehr. Ich trau mich nicht drüber, nicht hin und nicht her.
Der Verfolgungsist ist hier.
Und dann stellten die sich auf, dann wurde eine Rede gehalten, dann wurden die Schüler mit Pioniergruß sozusagen aufgenommen in die Thälmann-Pioniere. Und dann kriegten die noch ihr Halstuch, ihr rotes. Es gab die Jungpioniere, 1. Klasse bis 4. Klasse. Und mit 10 Jahren wurde man dann Thälmann-Pionier. Da waren die Gebote dann schon etwas, die es gab Jungpioniergebote, also Regeln, nach denen man sich zu verhalten hat, die dem ganz normalen Alltag eigentlich entsprechend, sei höflich, schmeiße kein Papier herum und solche Sachen. Ja, da war noch nicht so viel Ideologie dabei. Eigentlich humanistische Ziele, denen man sich verpflichtet fühlen sollte. Und die ich auch, wo das schon lange alles abgeschafft war, in meiner Berufstätigkeit nach wie vor hochgehalten habe. Weil das sind einfach die normalen Grundregeln des vernünftigen Zusammenlebens. Bei den Tillmann-Pionieren waren die Regeln ähnlich, aber dann vielleicht schon ein bisschen ausformulierter und vielleicht auch schon ein bisschen ideologisierter.
Von einer Parkbesucherin habe ich sogar einmal gehört, dass es, um es mit ihren Worten zu formulieren, von oben gewünscht war, ziemlich sicher so hat sie es ausgedrückt, dass Bräute nach ihrer Hochzeit ihre Brautsträuße zum Ehrenhain bringen sollten.
Bei dem ehemaligen Ehrenhain stand ja auch mal ein Denkmal. Hast du eine Ahnung, was damit passiert ist?
Nee, ich habe das auch noch nie gesehen. Fragen wir mal Mirko, ob er was darüber weiß.
Ja, da gibt es eine sehr lustige Geschichte, und zwar irgendwann in den 80er Jahren, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr wann, ging da mal hier das Gerücht rum, ich kenne den Typen, es war ein guter Kumpel von mir, wo es damals hieß, der hätte irgendwann im besoffenen, im volltrunkenen Zustand vor lauter Frust die Büste irgendwie abgerissen und soweit wie ich noch weiß, war die dann auch weg.
Aha, ein weiteres Rätsel aus dem Marianenpark.
Das war es nun mit unserem ersten Podcast Geschichten aus und über den Marianenpark. Der Marianenpark ist, wie wir gehört haben, ziemlich mit der deutschen Geschichte verwoben. Sowohl während des NS-Regimes als auch während der DDR wurden hier zwei Denkmäler errichtet, die es heute nicht mehr gibt. Dass Clara Hedwig den Marianenpark als Volkspark testamentarisch festgelegt hat, war für ihre Zeit sehr modern. Zu dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, waren Parks vor allem fürs Auge gedacht und nicht, um sich darin zu tummeln. Der Park wurde häufig auch zweckentfremdet. Während des Zweiten Weltkrieges als Militärstützpunkt, in den Hungerjahren danach zur Lebensmittelproduktion.
Und was ist mit euch, liebe Zuhörende? Was sind eure Geschichten und Erinnerungen zum Marianenpark? Wenn ihr mehr über den Marianenpark im Jahr 2021 hören wollt, dann freut euch auf unseren zweiten Podcast.
Mit Lea Brinkmann und Caroline Weber vom Projekt CoopLab Leipzig. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Sphere Radio Leipzig. Schnitt und Sounddesign von Amir Schokati.